Ich darf Sie alle ganz herzlich zur 7. Sitzung des Tourismusausschusses mit der öffentlichen Anhörung zum Thema Lage im Gastgewerbe begrüßen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Die heute öffentliche Anhörung handelt über die Lage im Gastgewerbe und wir haben heute erstmalig den Livestream im Internet dabei. Wir werden also heute direkt übertragen und deswegen müssen wir auch immer schön darauf achten, dass wir das Mikro einschalten, damit das auch alles unfallfrei funktioniert. Zur Anhörung darf ich zunächst unsere Sachverständigen hier vor Ort begrüßen in alphabetischer Reihenfolge, damit es keinen Ärger gibt. Lieber Herr Marc Baumeister, als Referatsleiter Gastgewerbe, Bund, Gewerkschaft, Nahrung, Genussmittel, Gaststätten sind Sie uns herzlich willkommen. Liebe Frau Hartges, als Hauptgeschäftsführerin DEHOGA Bundesverband sind Sie uns herzlich willkommen. Und Daniel Plasch ist hier für die Club Commission des Netzwerks der Berliner Clubkultur e.V. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Zugeschaltet und auch dorthin ein herzliches Willkommen sind uns die Sachverständigen Herr Professor Dr. Justus Haukapp. Er ist Direktor vom Düsseldorf Institute for Competition Economics. Frau Professor Dr. Dominika Langenmeier von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Und ich darf begrüßen Herrn Professor Dr. Dr. Friedrich Schneider vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung e.V. Ihnen auch ein herzliches Willkommen in die digitale Welt. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch unsere zahlreichen Gäste auf der Tribüne, speziell Frau Kaiser von der IHK Oberfranken aus Bayreuth mit ihren Kolleginnen und Kollegen. Seien Sie uns ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie haben heute eine interessante Sitzung hier. Und ganz zuletzt darf ich für die Bundesregierung begrüßen Frau Ministerialrätin Dr. Katharina Kollmann, die heute den Tourismuskoordinator Dr. Christoph Ploss vertritt, der sich ganz herzlich entschuldigen lässt. Wir haben uns gerade in der Obleuterunde darauf interfraktionell geeinigt, zwei Fragerunden à 6 Minuten je Fraktion zu machen. Und das Stellen der Fragen und der Beantwortung der Fragen durch die Sachverständigen erfolgt innerhalb dieser 6 Minuten. Ich bin da sehr streng, weil am Ende ist das auch eine Frage von Gerechtigkeit. Ich sage noch mal ganz herzlich willkommen allen und darf dann für die erste Runde das Wort der CDU-CSU-Fraktion erteilen. Herr Koller startet. Achso. Okay, Michael Kiesling startet.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Meine Fragen richten sich an Frau Hartges von der DEHOGA. Welche Herausforderungen sehen Sie denn gegenwärtig für das Gastgewerbe in Deutschland? Und welche Vorschläge hat die DEHOGA zur Stärkung der Branche? Beziehungsweise was wäre aus Ihrer Sicht die nächsten wichtigen Schritte, die kommen müssten? Und wie beurteilen Sie die Vereinbarung im Koalitionsvertrag im Hinblick auf das Gastgewerbe?
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Abgeordneter, herzlichen Dank für die Einladung und die Frage. Das Gastgewerbe steuert auf das 6. Verlustjahr in Folge hin. Wir haben das Problem, Umsätze sinken, Kosten explodieren. In der Stellungnahme sind ausführlich die Umsatzentwicklungen wie auch die Kostenentwicklungen dargestellt. Aber lassen Sie mich ganz kurz zu der Umsatzentwicklung 2 Zahlen nennen. Wir liegen im 1. Halbjahr 2025 real -18% unter 2019 und zum Vorjahr -4,4% real zum Vorjahr. Die Kosten haben sich dramatisch entwickelt. Dazu muss man insgesamt wissen, dass Personal- und Wareneinsatz, wenn die bei 65% liegen vom Umsatz, wird es kritisch. Wenn die bei 70% liegen, wird es existenziell. Und gerade diese beiden Faktoren sind erheblich gestiegen. So sind die Arbeitskosten seit dem 1. Quartal 2022 um 37,4% gestiegen und die Wareneinsatzkosten, also Nahrungsmittelpreise, um 27,4%, alkoholfreie Getränke um über 35%. Sie können erahnen, was das für eine Herausforderung für einen Unternehmer ist. Und ich darf an der Stelle darauf hinweisen, dass Gaststättendienstleistungen und die Preise für die Hauptspeise geringer gestiegen sind, nämlich nur um 26,4 respektive 27%. Das zeigt, dass die Unternehmer sehr verantwortungsvoll kalkuliert haben. Lassen Sie mich ganz deutlich machen, die einheitliche Besteuerung von 7% für Speisen ist die wichtigste Maßnahme für die Zukunftssicherung der gastronomischen Betriebe. Das sind Restaurants, Wirtshäuser, Cafés. Es sind kleine Familienbetriebe. Über 85% der Betriebe haben weniger als 10 Beschäftigte. Und vom Umsatz her ist es so, dass wir hier nur 8% der Unternehmen im Gastrobereich haben, die einen Jahresumsatz von mehr als 1 Million erwirtschaften und nur 0,3% in absoluten Zahlen 403 Unternehmen, die mehr als 10 Millionen Euro erwirtschaften, 29,4% weniger als 100.000. Das sind die Zahlen, die deutlich machen, um welche Betriebe es hier geht. Dazu auch ein kleiner Exkurs. Es wird ja immer darauf verwiesen, dass vor allen Dingen die Großen profitieren davon. Die 10 größten Unternehmen stehen für 9,4 Milliarden Euro Umsatz in 2024. Diese 10 großen Unternehmen erwirtschaften überwiegend ihre Umsätze mit 7% Umsätzen, will heißen Takeaway, Essenslieferung, Drive-In etc. oder Handelsgastronomie-Umsätze mit Fertigprodukten auch 7%. Und das unterscheidet uns von vielen anderen Branchen, die auch für sich eine Steuererleichterung reklamieren. Wir sind die Branche, die innerhalb also einer Gütergruppe diese eklatante Wettbewerbsverzerrung von 12 Prozentpunkten hat. Das lag früher mal bei 5 Prozentpunkten, 68, als die Umsatzsteuer eingeführt wurde. Und das liegt jetzt inzwischen bei 12 Prozentpunkten. Und das ist äußerst wettbewerbsrelevant. Und deswegen sind wir dankbar und begrüßen es außerordentlich, dass im Koalitionsvertrag wie auch jetzt im Steueränderungsgesetz vom Kabinett beschlossen in der Diskussion die einheitliche Besteuerung von Essen mit 7% vorgesehen ist, weil es ist die Stärkung der Familienbetriebe, die elementar wichtig sind, auch für die Regionen, weil ganze Wirtschaftskreisläufe hängen an ihnen. 75% der Waren werden bezogen aus dem Umkreis kleiner als 50 Kilometer. Das hat eine Umfrage des DEHOGA ergeben. Also sie sind wirklich wichtig für das Funktionieren der regionalen Wirtschaftskreisläufe. Sie sind eminent wichtig für die Lebensqualität der Menschen. Ohne Restaurants, Cafés und Wirtshäuser, das sind die öffentlichen Wohnzimmer unserer Gesellschaft, funktioniert kein Tourismus, der Wanderurlaub nicht und auch in der Stadt, wo sollen die ausländischen Touristen zum Essen hingehen? Also ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Betrieben Wertschätzung zeigen und das tun sie und das finde ich sehr, sehr wichtig. Wir gehen davon aus, 2019 betrug der Anteil der 7% Umsätze bereits 26,6%. Sie alle sind sicherlich bei mir, dass die Corona-Pandemie mit 9 Monaten Lockdown in unserer Branche, Homeoffice und auch Essenslieferungen einen unglaublichen Schub gegeben haben und die verharren weiterhin auf sehr hohem Niveau. Die 7% Umsätze, wir haben noch keine aktuelle Umsatzsteuerstatistik für 2024, weil das ist das erste Jahr nach 2019, wo das wieder separat ausgewiesen wird. Die liegt noch nicht vor, aber wir gehen davon aus, dass es deutlich über 30% heute ist, was die 7% Umsätze ausmachen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Betriebe stärken, die für Lebensqualität sorgen, die für, also das sind die sozialen Begegnungsorte der Gesellschaft und das soll uns allen wichtig sein. Und darüber hinaus wollen wir auch keinen Einheitsbrei. Wir wollen eine kulinarische Vielfalt erhalten. Und dafür ist das die wichtigste Maßnahme.
Herzlichen Dank. Ja, wir sind schon ein bisschen drüber. Ich habe gesagt, ich bin streng. Alles gut. Die nächste Frage darf Herr Seifert für die AfD stellen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an Professor Haukapp. Und zwar habe ich die Bundesregierung am 25. Juni befragt. Und habe in meiner Frage nachgefragt, wie die Bundesregierung den ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf Getränke bewerten würde. Darauf bekam ich die Antwort, Zitat, würden Getränke in der Gastronomie ermäßigt besteuert, käme es zu einer Ungleichbehandlung gegenüber dem Einzelhandel, der für dieselben Getränke den vollen Steuersatz abführen muss. Meine Frage wäre jetzt an Sie, ob Sie diese Stellungnahme teilen und wie Sie diese bewerten würden. Dankeschön.
Herr Professor Haukapp, Sie haben das Wort.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich kenne die Stellungnahme der Bundesregierung nicht, muss ich sagen. Ich habe aber an anderer Stelle schon mal geäußert, dass ich aus Gründen, die ich auch letztendlich in der Stellungnahme in der schriftlichen dargelegt hatte, das durchaus auch für erwägenswert hielte, ja, auch in der Gastronomie, sogar für Getränke sozusagen die Umwelt, die Mehrwertsteuer zu senken, auch wenn ich weiß, dass das politisch nicht zur Diskussion steht aktuell. Meine Beweggründe liegen im Wesentlichen darin, dass ich sage, das ist eine prinzipielle Entscheidung, ob man 7% oder 19% veranschlagen will in diesem Bereich und eben die Gastronomie und auch die Schankwirtschaften eine gewisse soziale Funktion erfüllen. Also es, salopp gesagt, gehen die Leute nicht in die Gastwirtschaft, weil sie so großen Durst haben, sondern es war ein Ort der sozialen Begegnung ist. Und von daher muss man sich die prinzipielle Frage stellen, ob das nicht in dem Sinne vorzugswürdig ist gegenüber, ich sag mal, dem Trinken zu Hause beziehungsweise dem Alleinigen oder dem Essen und Trinken im Privaten. Wir sehen tatsächlich auch, dass die Gastronomie gewisse Probleme hat gegen sozusagen den, dass es eine gewisse, in manchen Bereichen eine gewisse Konkurrenzsituation zum Einzelhandel gibt. Und von daher würde ich das sogar für vertretbar halten, auch wenn ich weiß, dass es durchaus Ökonomen gibt, die das sehr anders sehen als ich.
Möchten Sie noch ergänzen, Herr Seifert?
Dann würde ich gerne eine zweite Frage stellen. Ich habe ja noch ein bisschen Luft. Die geht dann an Frau Professor Langenmeier. Auch da danke für die Stellungnahme. Sie sind ja beispielsweise in der Bewertung der Mehrwertsteuer etwas kritischer, wie ich rausgelesen habe, und sind der Meinung, dass insbesondere ja der strukturschwache ländliche Raum davon gar nicht profitieren würde. Da wäre meine Frage an Sie, was für Instrumente Sie denn stattdessen für sinnvoll erachten würden, um insbesondere den ländlichen Raum, strukturschwache Regionen dann auch zu stärken, die ja oft auf Marktplätzen beispielsweise nur einen Bäcker, eine Gaststätte haben und sich ja regelmäßig dort dann auch das soziale Leben abspielt. Und wenn das wegbricht, ja eben auch ja, die gesellschaftliche Funktion und die Leute wenig zueinander kommen. Danke.
Liebe Frau Professor Langenmeier, Sie haben das Wort.
Vielen Dank für die Frage. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil die Umsatzsteuersenkung eben ein sehr wenig zielgerichtetes Instrument ist, wie ich auch in meiner Stellungnahme ausgeführt habe. Die subventioniert anhand des Umsatzes und ich glaube, die Betriebe in der Gastronomie, die wir im Kopf haben, wenn es darum geht, dass es der Gastronomie schlecht geht, sind eben nicht die umsatzstarken Betriebe in den Städten, sondern sind eher im ländlichen Raum, wie Sie auch ausgeführt haben, einzelne Gaststätten, einzelne Wirtschaften. Das ist ein ganz grundlegendes Problem des Strukturwandels, das man jetzt nicht mit einer einzelnen Maßnahme beheben kann. Es gibt Überlegungen, ob sich das durch die Veränderungen in der Arbeitswelt, durch zunehmendes Homeoffice, auch der Strukturwandel sich wieder mehr verschiebt, auch wieder mehr Leben in den ländlichen Raum kommt. Insofern kann es sein, dass sich ein Teil davon auch dadurch wieder löst. Sonst, glaube ich, braucht man sehr viel grundsätzlicher ansetzende Maßnahmen, die ländliche Lebensräume eben attraktiv machen, die Orte dort fördern, die Arbeitsplätze schaffen, die gute Bedingungen für neue Unternehmen, für Start-ups schaffen, damit dort Leute sind und durch die Leute, die vor Ort konsumieren, überlebt auch die Gastronomie vor Ort. Das wird am Ende nicht mit dem Mehrwertsteuersatz zusammenhängen, ob die Preise in einem Restaurant oder in Gaststätte auf dem Land 10% höher oder niedriger sind, wenn es überhaupt weitergegeben würde, wird nicht dafür entscheidend sein, ob diese Gaststätten überleben können. Dafür braucht es die Nachfrage und die Leute, die in ländlichen Bereichen in die Gastronomie gehen.
Sie haben noch ein Minütchen.
Ja, eine Nachfrage möchte ich noch stellen, weil Sie ja hier geschrieben haben, ich zitiere jetzt mal, an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Gastronomie kein grundlegendes Problem hat, das eine Subventionierung in Höhe von mehreren Milliarden im Jahr rechtfertigen würde. Wenn man sich aber die Zahlen anschaut und aufs vergangene Jahr blickt, reden wir im Vergleich zum Vorjahr, erstes Halbjahr 2025, im Vergleich zum Vorjahr von einem Anstieg von 27% von Insolvenzen in der Gastronomie. Teilen Sie nach wie vor die Aussage, dass wir in dem Bereich kein grundlegendes Problem haben?
Frau Langmeier?
Ja, die würde ich tatsächlich dabei bleiben. Wir sehen eine extreme Heterogenität zwischen den Städten, wo die Gastronomie ein richtiges Umsatzwachstum nach der Pandemie gemacht hat, und in den ländlichen Bereichen und Kleinstädten, in denen das nicht der Fall ist. Das ist ein Strukturwandelproblem, das ist kein Charakteristikum der Branche als solches. Und die schlechte wirtschaftliche Entwicklung ist ja leider etwas, was wir branchenübergreifend sehen, was jetzt eben nicht spezifisch die Gastronomie trifft, sondern was jede andere Branche auch geltend machen kann.
Herzlichen Dank. Die dritte Fragerunde startet für die SPD-Fraktion Stefan Zierke.
Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für die vielen Stellungnahmen. Meine Frage richtet sich an Herrn Baumeister von der NGG. Laut einer NGG-Umfrage wünschen sich 72% der Beschäftigten einen Arbeitstag von maximal 8 Stunden und 95% spätestens um 18 Uhr Feierabend. Wie interpretieren Sie diese Ergebnisse im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben, insbesondere für Beschäftigte mit Familienpflichten? Zweitens, Sie weisen auf die gesundheitlichen Risiken langer Arbeitstage hin, etwa auf eine Verdopplung der Unfallrate nach 12 Stunden Arbeitszeit. Welche Rolle sollte der Arbeitsschutz künftig spielen, um die Risiken zu begrenzen? Und welche Unterstützung erwarten Sie dabei von der Politik? Und der nächste Fragenblock geht um das Thema, Sie kritisieren Bestrebungen, den 8-Stunden-Tag als arbeitszeitrechtliche Norm aufzuweichen. Wie bewerten Sie die gesundheitlichen und betrieblichen Folgen einer möglichen wöchentlichen statt täglichen Arbeitsgrenze? Und sehen Sie dabei Gestaltungsspielräume, die den Bedürfnissen von Beschäftigten und Betrieben gleichermaßen Rechnung tragen könnten?
Lieber Herr Baumeister, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, sehr geehrte Damen und Herren. Das Gastgewerbe ist keine Branche, wo man einfach so arbeiten kann, 8 Stunden und dann ist Feierabend. Das ist jedem bekannt. Auch den Beschäftigten ist es bekannt. Gleichermaßen haben wir in der Realität jetzt schon eine tarifliche Wochenarbeitszeit von 39,1 Stunden, circa 21 Millionen unbezahlte Überstunden im Jahr. Und die tatsächlich geleistete Arbeitszeit bei Vollzeitkräften liegt 47,6 Stunden in der Woche, also schon deutlich über das Tarifniveau, was wir vereinbart haben. Ein Problem, was wir in der Branche haben, ist zum einen, dass wir sehr unterentwickelte Mitbestimmung haben. Es gibt sehr wenige Betriebsräte, die auf die Einhaltung der Arbeitszeitgesetze und tariflichen Regelungen achten können. Das ist das eine. Und zum Thema Einhaltung von Arbeitsschutzregelungen haben wir immer wieder das Problem, dass es flächendeckend zu Verstößen kommt. Das kann passieren, und das ist in der Branche normal. Wenn eine Veranstaltung ist, dann ist nicht nach 8 Stunden Feierabend. Das ist Thema für unsere Branche. Aber nach 10 Stunden sind wir der Meinung, sollte Schluss sein. Aber selbst unsere Tarifverträge und die jetzigen gesetzlichen Regelungen ermöglichen es, dass wir bis zu 12 Stunden arbeiten können. Wir haben mit unserem Sozialpartner in allen Bundesländern und mit unserem zweiten Sozialpartner Bundesverband der Systemgastronomie bundesweit rechtsverbindlich ohne Öffnungsklausel bei denen in 9 von 16 Bundesländern mit Öffnungsklausel mit DEHOGA vereinbart, dass es flexible Arbeitszeitregelungen geben muss. Unter dem kann ich in der Branche nicht arbeiten. Das heißt, Arbeitszeitkonten, die aber gleichzeitig den Betrieb berücksichtigen, die Erfordernisse berücksichtigen. Also Geschichten wie Reisebus kommt mal eben, gibt es ja in der Praxis nicht, oder mal eben die Hochzeit, die aber auf der anderen Seite aber auch den Beschäftigten eine gewisse Planbarkeit ermöglichen, zum Beispiel durch eine Ankündigungsfrist von einer Woche. Das sind die Dinge, mit denen wir jetzt in der Praxis sehr, sehr gut auch arbeiten. Und ich habe selber auch das Glück, dass ich die Kettenhotellerie, alle Gesamtbetriebsräte auch noch betreuen darf in Deutschland. Und da spielt das Thema Arbeitsschutz tatsächlich eine große Rolle, aber auch Vereinbarkeit von mir im Beruf, aber anders als es die Wochenarbeitszeit denkt. Die Wochenarbeitszeit nimmt darauf keine Rücksicht. Da ist das nicht das Ziel, den Arbeitsschutz zu verbessern und die Vereinbarkeit von mir im Beruf zu verbessern. Weil wo ist die Verbesserung, wenn ich täglich 12 Stunden und 15 Minuten arbeiten darf und wenn ich sogar noch einen Hinweg und Rückweg von jeweils 1 Stunde 15 Minuten nach Agentur für Arbeit auch auf mich nehmen muss. Und mit vielen großen Betrieben, also allen großen Hotelketten, diskutieren wir gerade, wie wir unsere Tarifverträge präzisieren können. Das heißt, wir kriegen was unterm Hut, dass geänderte Gästeaufkommen, was es zweifellos gibt. Das heißt, früher war es so, wenn ich in die Gastronomie gegangen bin, dann konnten die Gastronomen planen. Die wussten, freitags ist mein Tisch voll. Das kann ich jetzt so einfach nicht mehr machen. Da hat sich das Gästeverhalten auch im ländlichen Raum sehr massiv verändert. Aber wir wollen dem gemeinsam mit unseren Sozialpartnern in Tarifverträgen Rechnung tragen. Und da passen wir uns regelmäßig an. Zu unseren Aufgaben gehört es auch, mit Beschäftigten, mit Betriebsräten Flexibilisierungsregelungen zu treffen. Aber immer im Hinblick nämlich auf die Frage, die Sie gestellt haben, Gesundheitsschutz. Denn wenn ich 12 Stunden am Tag arbeite in dieser harten körperlichen Branche mit dem Druck, den die Kunden auf die Beschäftigten abladen, dann verdoppelt sich das Arbeitsunfallrisiko nach einer Studie der Bauer, das ist Ihnen, denke ich, auch bekannt, um mehr als das Doppelte. Und das ist auch zu berücksichtigen. Wenn in der Gastronomie mit einer Wochenarbeitszeit 12 Stunden und 15 Minuten gearbeitet werden darf, dann bedeutet es ja nicht, dass die Menschen danach sofort nach Hause kommen. Gerade im ländlichen Raum haben wir das Problem, dass wir Auszubildende, Beschäftigte kaum nach Hause bekommen. Da gibt es viele Arbeitgeber, die kreative Ideen haben, ihre Beschäftigten mit Sammeltaxis sonst was nach Hause zu bringen. Aber ich möchte halt nicht noch weiter abgehangen sein bei den Arbeitsbedingungen, weil schon jetzt ist es so, dass ca. 75% der Beschäftigten in einer repräsentativen Umfrage von uns aus dem Jahr 2023 die Branche verlassen wollen. Und maßgeblich wird das bezogen, nicht, dass die Arbeit nicht Spaß macht, sondern dass die Arbeit so belastend ist, dass die Beschäftigten sich die Frage stellen, ob sie gesund in Rente kommen. Und die Befürchtung, die wir einfach haben, ist, wozu braucht es denn noch tarifliche Regelung zu Flexibilisierung und Arbeitszeit? Die sehen wir dann nicht mehr. Wenn das kommt, dass es Wochenarbeitszeit gibt, werden wir uns überlegen, ob wir tarifliche Flexibilisierungsregelungen überhaupt noch anbieten müssen, weil dann geben die Beschäftigten zusätzlich ja noch einen Kredit, weil sie die Mehrarbeit nicht ausgezahlt bekommen. Und die Diskussion über Mehrarbeitszuschläge steuerfrei führt im Gastgewerbe dazu, dass die Beschäftigten das dann auch gerne hätten. Es ist ja jetzt schon tarifvertraglich vereinbart. Es kommt nun nicht zur Auszahlung. Wochenarbeitszeit wäre hier ein Riesenkostenfaktor, also auch für die Betriebe, wenn sie die Überstunden auszahlen müssen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Und die nächste Fragerunde startet für Bündnis 90 Die Grünen Stefan Schmidt.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage richtet sich an Frau Professor Langenmeier. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme und auch gerade eben erläutert, dass die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen aus Ihrer Sicht wie eine Subvention wirkt. Zugleich hat Frau Hartke es gerade vorhin deutlich gemacht, dass das Thema Takeaway-Essen angestiegen ist, wo weiterhin der reduzierte Steuersatz gilt. Ja, teilen Sie die Annahme, dass da eine Ungleichbehandlung vorliegt und wie gehen Sie mit dem oder wie würden Sie mit dem Dilemma umgehen?
Frau Professor Langenmeier, nehme ich an, ist gefragt, ne? Ja. Dann haben Sie das Wort.
Vielen Dank. Ja, ich vielleicht zuerst einmal kurz zur Einschätzung als eine Subvention, weil Justus Haukapf das ja auch dezidiert anders gesehen hat. Das ist vielleicht eine Abbildung der unterschiedlichen Fachgebiete. Ich würde als Subvention alles bezeichnen, was eine Steuererleichterung oder eine direkte Zahlung gezielt an ein Unternehmen oder eine Branche ist. Das ist auch der die offizielle Definition nach dem Subventionsbericht des Bundesfinanzministeriums. Und ich glaube, wenn man dieser Definition folgt, reden wir hier über eine Subvention. Subvention, die eben sehr, sehr hoch ist. Wir reden aktuell von 3,6 Milliarden Euro jedes Jahr, die im Zeitablauf natürlich auch ansteigt, soweit mit einem gewissen Umsatzwachstum und Inflation zu rechnen ist. Auf 2030 schätzt das Bundesfinanzministerium 4 Milliarden Euro im Jahr. Ich glaube, darüber muss man sich einfach bewusst sein, wenn man die deutsche Haushaltslage sieht. Das ist nicht so, dass es ganz einfach ist, mehrere Milliarden an eine Branche zu geben. Zu Ihrer Frage mit der Abgrenzung zu Takeaway. Aus wissenschaftlicher Sicht funktioniert die Mehrwertsteuer deswegen gut, weil es so eine breit angelegte Steuer ist, die möglichst viele Sachen zu einem einheitlichen Steuersatz besteuert. Es gibt eine große Ausnahme, die man dabei macht. Das ist im Bereich Lebensmittel aus sozialen Gründen, dass man die Preise für Lebensmittel niedrig halten möchte. Man könnte auch über die Einkommensteuer umverteilen, aber Personen mit niedrigen Einkommen, Bürgergeldempfänger zahlen ja gar keine Einkommenssteuer, müsste das Bürgergeld wieder hochgehen. Darum kann es durchaus effizient sein, Güter des täglichen Bedarfs mit einem niedrigeren Einkommenssteuersatz zu besteuern. Jetzt muss man irgendwo die Linie ziehen zwischen Gütern des täglichen Bedarfs und das, was nicht Güter des täglichen Bedarfs sind. In Deutschland liegt diese Linie inzwischen bei den Lebensmitteln aktuell zwischen Takeaway und Restaurants. Ich stimme durchaus zu, dass diese Linie nicht optimal gezogen ist. Man könnte diese Linie woanders ziehen. Man könnte sie ziehen zwischen den nicht zubereiteten Lebensmitteln im Supermarkt und Takeaway. Und Takeaway genauso besteuern mit dem vollen Mehrwertsteuersatz mit 19%, wie man die Restaurants besteuert. Das wäre aus meiner Sicht die bessere Lösung, um diese Ungleichbehandlung zu beheben. Das steht politisch nicht zur Diskussion, aber also immer, wo man diese Linie zieht, wird es Abgrenzungsprobleme geben. Wenn wir sie zwischen Speisen und Getränken ziehen, werden wir auch da wieder in das Problem reinlaufen, dass es nicht immer überall klar ist, was ist jetzt eine Speise und ein Getränk, ne? Spinat-Smoothie, keine Ahnung. Also diese Abgrenzungsprobleme gibt es immer und die sind nicht spezifisch und aus denen folgt keine Notwendigkeit für eine riesengroße Branche, die Umsatzsteuer zu senken, was Milliarden kostet.
Vielen Dank, Frau Professor Langemeyer. Ich würde direkt noch nachfragen. Es ist ja auch so, dass häufiger erklärt wird, dass die Umsatzsteuer in der Gastronomie vor allem im Vergleich zu europäischem Ausland zu hoch sei. Teilen Sie diese Einschätzung? Haben Sie da, wie haben andere Länder darauf reagiert? Die haben ja häufig teilweise schon den reduzierten Umsatzsteuersatz. Länger kämpfen die mit den ähnlichen Herausforderungen oder weil wir haben ja jetzt gerade gehört, in Deutschland wäre das quasi das gewählte Mittel, um mit den gestiegenen Preisen Herr zu werden. Wie wird dort im internationalen oder insbesondere im europäischen Ausland damit umgegangen?
Frau Langemeyer. Ja, wir sehen im europäischen Ausland eine Vielzahl von Regelungen. Das geht von Dänemark, die einen einheitlichen Mehrwertsteuer ohne jeglichen reduzierten Steuersatz haben, bis hin zu Ländern, die quasi alle EU-rechtlich möglichen Branchen und Gütern den ermäßigten Mehrwertsteuersatz geben. Tatsächlich hat ein großer Teil der europäischen Länder bei Restaurants den ermäßigten Mehrwertsteuersatz. Es ist eine lobbyintensive Branche, das muss man, glaube ich, auch sagen. Ich glaube nicht, dass daraus folgt, dass Deutschland auch die Mehrwertsteuer im Bereich der Gastronomie senken muss. Es ist kein Bereich, in dem es nennenswert internationalen Wettbewerb gibt. Sie fahren nicht nach Italien, um dort essen zu gehen, weil dort die Mehrwertsteuer auf die Speisen niedriger ist. Sie fahren vielleicht dorthin, weil das Essen gut ist, aber das hat nichts mit dem Mehrwertsteuersatz zu tun. Also wir stehen hier nicht in einem direkten internationalen Wettbewerb. Insofern ist der Blick über die Grenze nur bedingt relevant für die Entscheidung, was die richtige Politik für Deutschland ist.
Okay, herzlichen Dank. Und dann haben wir in der ersten Runde die letzte Fragestellerin, ist Katalin Genburg für Die Linke.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde und schön, dass wir heute hier im Tourismusausschuss über die Lage im Gastgewerbe sprechen. Wir sehen, es ist eine Bandbreite an Themen, die wir diskutieren können. Und ich freue mich sehr, dass wir eben tatsächlich diese Verknüpfung von Wirtschaftspolitik und Tourismuspolitik diskutieren. Wir haben jetzt schon über ländliche Räume gesprochen. Wir reden aber auch mal über städtische Räume. Wir reden auch mal über Großstadt. Es gibt ja einen ganz starken Anwachs von urbanem Tourismus. Und Berlin ist natürlich die schönste Stadt der Welt. Das wissen wir alle. Insofern freue ich mich sehr, dass heute die Clubkommission Berlin auch hier ist und frage Sie, Herr Plasch, wie Sie die Lage im Gastgewerbe beurteilen mit Blick auf die Clubs als Kulturstätten, die ja Gastgewerbe sind. Und lassen Sie mich das kurz noch anhängen. Eine Kollegin sagte vorhin, Vertreterin der DEHOGA meinte, es geht um die Wirtshäuser und die Cafés und Restaurants und das seien Familienbetriebe. Ich würde sagen, in Berlin ist das mit den Clubs ganz genauso, sind eigentlich auch Wirtshäuser, sind auch Familienbetriebe und es sind auch wirklich sozusagen genau diese verlängerten Wohnzimmer. Also Herr Plasch, lassen Sie uns mal teilhaben, wie ist die Lage?
Lieber Herr Plasch, Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung, hier in diesem Haus sprechen zu dürfen. Mein Name ist Daniel Plasch. Ich bin stellvertretender Vorsitzender der Clubkommission und leite den Club RSO in Berlin, Schöneweide, Köpenick. Und möchte kurz einordnen, was die Clubkommission macht. Das ist ja nicht allen immer bekannt. Die Clubkommission ist die Vertretung von ca. 350 Mitgliedern. Diese Mitglieder sind im Wesentlichen Clubs, Konzerthäuser, Spielstätten, VeranstalterInnen sowie auch Kollektive. Und unsere Zielsetzung ist die Anerkennung der Clubkultur als kultureller, wirtschaftlicher und sozialer sowie touristischer Faktor. Lassen Sie mich kurz Einblick geben, welche Bedeutung Clubkultur für den Tourismus im Allgemeinen hat. Berlin ist in Deutschland natürlich die Top-Tourismus-Destination mit über 30 Millionen Übernachtungen. Das sind im Jahr 13 Millionen TouristInnen, die hier jährlich kommen. 23%, also über 20%, kommen wegen der Clubs und des Nachtlebens. Das sind ca. 3 Millionen Leute. Und diese generieren in etwa 1,5 Milliarden Euro in der Wertschöpfungskette. Das geschieht durch Clubbesuche natürlich, durch eben Hotelübernachtung, durch Gastronomiebesuche, Transport, Sightseeing und so weiter. Lassen Sie mich vielleicht kurz einen praktischen Einblick geben in das Beispiel des Betriebs, den ich leite. Wir haben ca. 150, also mehr als 150 Veranstaltungen im Jahr. Der Betrieb hat etwa 180 Mitarbeitende. Wir machen mehrere Millionen Euro Umsatz im Jahr. Mitarbeitende sind im Wesentlichen im Booking, also im Programm, in der Technik angestellt, in der Sicherheit, natürlich in der Gastronomie und auch in der Kommunikation, um nur einige Teile zu nennen. Clubs schaffen nachhaltige Arbeitsplätze und sichern die kulturelle Vielfalt. Clubkultur als Kulturerbe und Standortfaktor. Berliner Clubkultur ist ja zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO anerkannt worden. Das heißt also, ihr wird endlich die Bedeutung beigemessen, die sie verdient hat. Clubs sind auch Tourismus und Fachkräftemagneten. Also große Unternehmen, große amerikanische Unternehmen, die hier Arbeitsplätze sichern, werben letztendlich mit der Stadt und dem Standortfaktor des Nachtlebens. Es sind nicht nur die Startups aus Amerika, natürlich auch deutsche Startups, die sich explizit in Berlin ansiedeln, eben gerade weil hier die Fachkräfte sind, weil hier die Talente sind, weil hier eben diese Leute sind, die sie brauchen. Und die Leute kommen hierher, eben gerade weil eben die Work-Life-Balance so schön ist und hier eben man einiges tun kann, auch wenn es eben dunkel ist. Genau. Allerdings haben wir natürlich mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Das ist die Inflation, gestiegene Preise, gestiegene Kosten, gestiegene Mieten, Energie, Einkauf, Personal. Wir hatten es hier bereits schon gehört. Hinzu kommen natürlich Reisekosten und Hotelkosten, die auch gestiegen sind. Und das ist eine nicht unerhebliche Herausforderung. So dass wir eine Gleichberechtigung bei der Umsatzsteuer fordern. Gastronomie profitiert eben von den 7%, Clubs nicht, obwohl eben wir eben einen Getränkeumsatz von etwa 50% der Einnahmen haben. Der Rest entfällt dann eben auf Eintritte etc. Unsere Forderung ist demnach Einbezug der Clubgastronomie in die 7%-Regelung, rechtlicher Schutz und Anerkennung der Clubkultur, politische Einstufung als relevanter Wirtschafts- und Tourismusfaktor. Vielen Dank.
Dann sage ich herzlichen Dank für die erste Runde und würde gleich direkt in die zweite Runde gehen. Für die zweite Runde darf ich dann wieder zuerst der CDU-CSU-Fraktion das Wort erteilen. Hans Koller startet die zweite Runde.
Ja, Frau Vorsitzende, herzlichen Dank auch für die Stellungnahmen. Ich würde die Frage zweiteilen. Zum einen, Herr Professor Haukapp, Sie haben sich ja auch sehr deutlich für die Ermäßigung der Mehrwertsteuer mit ausgesprochen und sehen auch als Ökonom hier eine Rechtfertigung mit an. Wir können das vielleicht noch mit zwei, drei Punkten auch näher ausführen. Und teilen Sie meine Einschätzung, dass eine solche Ermäßigung auch Investitionen, zusätzlichen Umsatz und somit auch zusätzliche Steuern mit auslöst. Können Sie mit dieser Aussage auch mitleben? Und die zweite Frage würde ich gerne an die Frau Hartges mitstellen. Wir haben für mich hat sich schon der Eindruck auch etwas verfestigt hier, oder hat man gesehen, wie weit Theorie und Praxis oft einmal auseinanderklaffen, wenn ich die Aussagen von der Frau Professor Langemeier mitgehört habe. Frau Hartges, ich würde gerne die Einschätzung noch mal aus dem wirklichen Leben, auch aus Ihrer Sicht noch mal deutlich herausgestellt haben und vielleicht auch insbesondere auch die Notwendigkeit der Flexibilisierung der Arbeitszeiten.
Herr Professor Haukapp ist als erstes angesprochen worden. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wenn Sie mich fragen, ob das Investitionen auslöst im Gastgewerbe, dann würde ich sagen, das kann durchaus sein. Aber speziell um Investitionen auszulösen, gäbe es sicherlich Instrumente, die treffsicherer wären, um speziell Investitionen anzureizen. Gleichwohl sehe ich es als durchaus nachvollziehbar, die Mehrwertsteuer zu senken. Es ist ja im Prinzip, da sehe ich das ein bisschen anders als Frau Langmeier, sozusagen die Entscheidung, ob man etwas mit 19% oder 7% Mehrwertsteuer belegen will, eine prinzipielle Frage dessen, was man auch in gewisser Weise für gesellschaftlich wichtig erachtet. Und mit 7% belegt wird momentan nicht nur eine Branche, das ist natürlich sozusagen Nahrungsmittel, die im Supermarkt gekauft werden etc., aber etwa auch der ÖPNV, diverse Kulturveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften etc. Und 20 EU-Mitgliedstaaten haben momentan die Entscheidung getroffen, die Speisen in der Gastronomie auch diesem, sag ich mal, Bereich zuzuordnen, der eine besondere Bedeutung haben soll. Und das lässt sich aus meiner Sicht auch dadurch begründen, dass man sagt, das ist eben auch eine gewisse soziale Funktion, die da erfüllt wird. Es geht nicht einfach um das Aushändigen von Nahrungsmitteln, sondern das hat einen gesellschaftlichen Wert, das Ganze. Das hat auch einen kulturellen Wert, das Ganze. Und von so her würde ich sagen, ist das durchaus sozusagen, da entsteht sowas, kann man sagen, wie Sozialkapital. Das habe ich ja in meiner Stellungnahme versucht auszuführen, ausführlich. Die, wenn Sie mich fragen würden, ist das jetzt konjunkturpolitisch die wichtigste Maßnahme aktuell in Deutschland? Da würde ich sagen, nein, das ist es nicht. Ja, wir haben in Deutschland ganz andere Probleme momentan. Aber dieses Argument kann man natürlich immer anbringen und sagen, es gibt irgendwas, was immer noch wichtiger ist. Von daher sehe ich das eher als eine prinzipielle Angelegenheit an und stelle mir die Frage, sollten wir nicht sozusagen dieser Wertung uns anschließen, der sich 20 unserer anderen EU-Partner und sich auch angeschlossen haben, und zu sagen, wir halten das für etwas, was gesellschaftlich besonders erwünscht ist, nicht den Rückzug ins Private, sondern tatsächlich das gesellschaftliche Beisammensein. Und von daher halte ich das für, auch ich persönlich, für richtig, den Mehrwertsteuersatz zu senken.
Herzlichen Dank. Und dann gebe ich weiter an die Frau Hartges.
Herzlichen Dank, Herr Koller. Erstens, die Mehrwertsteuersystemrichtlinie auf EU-Ebene sieht neben der Nullbesteuerung vor, dass Mitgliedstaaten 2 oder 3 Steuersätze daneben einführen können. Und 20 EU-Staaten haben davon Gebrauch gemacht bei den Speisen in der Gastronomie, eben aus Gründen der Wertschätzung. Da geht es in der Tat nicht um den internationalen Wettbewerb, allenfalls im grenznahen Bereich, aber das ist eine Frage der Wertschätzung. Ja? Wie viel ist uns, sage ich mal, eine kulturelle, kulinarische Identität hier wert, der Erhalt der regionalen Küche? Und das muss uns was wert sein. Aber ich will noch auf einen ganz anderen Aspekt eingehen. Wissen Sie, dass tagtäglich 17 Millionen Menschen von gastronomischen Unternehmen in der Gemeinschaftsverpflegung, im Care-Bereich, in Kitas, Schulen, in Betriebskantinen versorgt werden. Und dort gibt es eklatante Abgrenzungsschwierigkeiten, 7 oder 19%. Ja, wenn die Teller nachher noch gespült werden, wird der gesamte Vorgang zu 19%. Nur wenn die Sachen angeliefert werden, in Containern abgestellt werden, durch andere Leute verteilt werden auf die Patientenzimmer, dann sind 7%. Also das steht ja auch in der Begründung. zum Gesetzentwurf Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen, Beseitigung von Abgrenzungsschwierigkeiten. Das ist für diese systemrelevanten Dienstleister mega wichtig. Die Caterer sind wirklich systemrelevant, die in diesem Bereich tagtäglich 17 Millionen Menschen versorgen. Und das sollten wir bitte auch im Blick haben. Und im ländlichen Bereich sind es natürlich auch die älteren Menschen, die darauf angewiesen sind, mal ins Café zu gehen, ins Wirtshaus zu gehen und dort den Austausch mit ihren Nachbarn zu suchen, sich dort zu treffen. Die können nicht mehr zu Hause kochen. Also da bitte ich einfach um mehr Respekt und Wertschätzung für eine Branche, die immerhin 2,2 Millionen Beschäftigte hat. Also so unattraktiv kann unsere Branche nicht sein, lieber Herr Baumeister, wenn so viele Menschen Ja sagen zu unserer Branche. Und zum Zweiten ist auch anzuerkennen, dass wir eine hohe Integrationsleistung vornehmen. 46% der Beschäftigten haben eine ausländische Herkunft und wir qualifizieren auch Menschen. Ich finde, das sind alles wichtige Aspekte dieser Branche, auch die Wertschätzung entgegenzubringen, wie es jetzt auch im Koalitionsvertrag niedergelegt ist. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Dann eröffnen wir die. In der zweiten Runde ist die nächste Fraktion dann die AfD mit Herrn Brucker an der Spitze.
Dann mache ich gleich mit dem Herrn Baumeister weiter. Herr Baumeister, wir haben ja im letztjährigen Bericht der Bundesregierung, wurde ja dem Ausschuss bekannt gegeben, dass im gastronomischen und speiseherstellenden Bereich bereits ein massiver zahlenmäßiger Überschuss vorhanden sind. Also konkret 16.000 offene Stellen auf 34.000 Suchende. Ne? Und das ist eine Abnahme übrigens auch allein im letzten Jahr von ungefähr 20%. Und wir hatten ja von 20 bis 23 in diesem Bereich sogar, ich glaube, 38.000 Betriebe, die ihre Pforten geschlossen haben. Jetzt ist es so, was halten Sie denn eigentlich da für angemessen? Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme auch insbesondere in Bezug auf Probleme mit potenzieller Ausbeutung der Arbeitnehmer. Sie haben oftmals eben auch von mangelnder Qualifikation und insbesondere auch im sprachlichen Bereich. Wir haben ja gerade von der Dame neben Ihnen gehört, 46% sind ausländische Hilfs- und Fachkräfte. Und haben Sie angesichts der Probleme, auf die Sie hinweisen, von der letzten, was halten Sie von der letzten Regierung Lockerungen, was die Beschäftigungsverordnungen im Aufenthaltsgesetz betrifft. Also zum Beispiel hinsichtlich fachspezifischer Qualifikation, bezüglich der Streichung von Sprachkenntnissen als notwendige Bedingungen für die Einwanderung sowie der Beitragsbemessungsobergrenze für ausländische Fachkräfte für angemessen. Und da wäre dann auch noch zu fragen, welche Maßnahmen Sie denn für angemessen halten würden, um das offensichtlich bereits ja bestehende Vermittlungsproblem bei inländischen Kräften besser Fachkräften bewältigen zu können. Vielen Dank.
Dankeschön. Herr Baumeister, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt alle Fragen zusammenbekomme. Also erstmal so, und da haben Sie auch vollkommen recht, unsere Branche ist eine bunte Branche. Das heißt, Menschen, egal wo sie herkommen, sind in dieser Branche wirklich ganz, ganz herzlich willkommen. Und das zeichnet unser Gastgewerbe auch aus. Und wir haben aber eine Struktur, die sich verändert hat. Das heißt, mit der Corona-Pandemie haben wir einen großen Teil der Fachkräfte verloren. Circa 25% haben die Branche verlassen, weil sie einfach keine Perspektive hatten. Betriebe sind ja auch zugrunde gegangen. Das war ja jetzt keine Sache oder eine Sache, die uns alle schmerzt, wo wir jetzt immer noch dran kauen. Es hat sich aber was verändert. Dadurch ist aber jetzt auch der Anteil der Menschen mit Fachausbildung runtergegangen. Also jetzt insgesamt über die gesamte Branche nur noch 54%. Zum einen, weil wir die Fachkräfte nicht zurückkriegen, wir aber bei der Ausbildung in den Jahren nach Corona eine Delle hatten. Jetzt haben wir wieder ein bisschen aufgeholt und die Fachkräfte werden auch gesucht. Aber grundsätzlich haben die auch die Konzepte geändert. Das heißt, in vielen Bereichen brauchen sie gar nicht mehr die fachausgebildeten Restaurantfachleute, Hotelfachleute. Vieles ist schon ganz anders zu erledigen. Das heißt, wir werden eine Umstellung erleben. Wir werden nach und nach mehr eine Branche der angelernten Beschäftigten, Entschuldigung, werden, aber auch nicht flächendeckend. Wenn Sie ein Qualitätsniveau halten wollen, dann ist das auch so. Aber Ihre Frage, was das Thema der Einwanderung angeht. Und ja, wir haben, ich habe auch meiner Stelle darauf hingewiesen, wir haben Probleme. Wir sind froh, dass es dieses Drittstaatabkommen gibt, zum Beispiel auch mit Vietnam, weil wir Menschen hier ermöglichen, eine Ausbildung zu ermöglichen. Haben aber jetzt in der Praxis eine Umsetzung erlebt, dass wir jetzt hier in Berlin das ja auch sehen, nicht ganz einfach ist. Das heißt, Menschen werden angeworben im Heimatland, sie zahlen eine Vermittlergebühr, teilweise auch an Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände, gegen die wir uns auch schon rechtlich gewehrt haben, und sie verschwinden auch hier. Und das heißt, hier müssen wir als Gesellschaft uns die Frage stellen, was können wir tun, um diesen Menschen die gute Ausbildung, die sie hier machen, sie gehen ja danach zurück, für den Outbound-Tourismus in ihrem Land dort aufzubauen, was können wir tun? Und da gibt es Länder wie Rumänien, die sagen, okay, wenn, wegen der Erfahrung der Fleischindustrie, ne, um auch wirklich hier zu sagen, die Leute brauchen eine Anlaufstelle. Es gibt zwei Arbeitnehmerinnenkammern, es gibt im Saarland, in Bremen welche, wo wir wirklich die Menschen beraten, die hier hinkommen. Und so müssten wir es ja auch machen. Die Leute müssen über Rechte informiert werden. Und das findet vielerorts nicht statt. Wenn unser Sozialpartner hinter der Vermittlung steckt, das wissen wir, da tauschen wir uns auch auf, dann läuft das anders, als wenn wenige Vermittler das etwas machen und versuchen, die Menschen damit irgendwelchen Versprechungen hinzuholen. Und diese Frage schauen wir uns jetzt noch an. Und Ihre letzte Frage war, oder war es noch offen?
Entschuldigung. Ja. Welche Maßnahmen Sie denn für angemessen halten, um das offensichtlich bestehende Vermittlungsproblem, ja, bei Vermittlungsproblem bei inländischen Fachkräften da irgendwie bewältigen zu können?
Also ich sehe da keine
Lösungsansätze, ja, also sagen wir mal so.
Vermittlungsproblem sehen wir an sich nicht. Das heißt, ein Betrieb, der Hotelfachleute sucht und sie nicht direkt findet, der bildet doch aus. Und es gibt einen Wettbewerb unter den Betrieben. Das heißt, die Attraktivität der Stellen zu steigern. Und wenn ich allerdings nur Service oder Hilfskräfte brauche, dann befinde ich mich im Wettbewerb mit anderen. Das heißt, da muss die Branche durch gute Arbeitszeit, durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf, durch gute tarifliche Regelungen halt überzeugend wirken, sodass ich Menschen aufnehme in die Branche hinein. Dann kann das funktionieren. Ein Problem ist oft die Erreichbarkeit auf dem Land, fehlender ÖPNV, fehlende Anbindung. Wie kriege ich die Arbeitskräfte zur Spätschicht in den Betrieb? Gerne.
Dann kommen wir, das war's. Oder möchten Sie noch ganz schnell nachfragen? Na gut. Dann kommen wir zur nächsten Fragerunde. Die dritte Partei ist dann die SPD-Fraktion an der Spitze mit Herrn Zierke in der zweiten Frage.
Ja, vielen Dank. Ich will noch mal kurz auf die Wertschätzung zurückgehen. Es gibt ja unterschiedliche Dinge wertzuschätzen und dazu gehören eben gute Arbeitsbedingungen und auch gute Bezahlung und die Vereinbarung von Familie und Beruf. Und ich denke, dass da der größere Ansatz ist. Also von daher finde ich das ganz gut, was Herr Baumeister ausgeführt hat und das, was die Gewerkschaften dann auch entsprechend umsetzen gegen eben den Sozialpartner auf der anderen Seite. Aber noch mal, die AfD hat ja schon zu Recht hingewiesen, dass wir Menschen aus dem Ausland herholen und sie hier ausbilden. Sie haben auch richtig schon verwiesen, dass einige dann nicht mehr in den Ausbildungsbetrieben landen. Und da ist einfach meine Frage, welche Arbeitsmarkttechnik oder welche Mechanismen können wir als Staat anwenden oder wo sehen Sie Anwendungsmöglichkeiten, um dem entgegenzuwirken oder um auch eine Kontrolle auszuführen darüber, wie findet die Ausbildung statt und vor allen Dingen, was passiert an den Arbeitsplätzen, wie sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer untergebracht, wie sind dort die Verhältnisse, wo sie denn wohnen, was ist mit den Vermittlungsgebühren, müssen die zurückzahlen oder was auch immer, da gibt es ein breites Spektrum, da würde ich gerne mal die Einschätzung sehen.
Herr Baumeister hat das Wort.
Vielen Dank. Viele der Probleme, die wir jetzt sehen, die haben wir vor einigen Jahren in der Fleischindustrie gesehen. Also Unterbringung in Schrottimmobilien, aber auch das Thema Vermittlung aus dem Heimatland. Und jetzt ist es so, Rumänien ist nicht so weit weg wie Vietnam. Und die Sprachbarrieren mit Vietnam sind eine Katastrophe. Und immer mehr Berufsschulen berichten uns darüber, dass die jungen Menschen halt nicht ausreichend beschult werden können. Gerade hier in Berlin gibt es ganze Schulklassen, die können dem Unterricht einfach nicht mehr folgen. Das heißt, da müssen wir ansetzen. Das heißt, wenn der Sozialpartner hinten dran steht, wenn wir wissen, was das ist, dann sieht die Sache anders aus, als wenn weniger Vermittler eine Möglichkeit bekommt, jemanden hier hinzuschicken. Das heißt, diese Betriebe müssen zertifiziert werden. Die Sprachkenntnisse müssen abgeprüft werden. Es muss sichergestellt werden, dass die Beschäftigten im Heimatland kein Geld dafür zahlen, aber auch, dass es keine Pfandverträge gibt, wie sie uns jetzt immer wieder begegnen. Stand heute Morgen hatten wir ein deutsches Hotel vorliegen, was vom Beschäftigten Pfandgeld und Vermittlungsgebühr verlangt hat in Höhe von 1.500 Euro, damit die Ausbildung begonnen werden kann. Das kann so nicht funktionieren. Und auch das, was wir in der Fleischindustrie gesehen haben oder jetzt eine Plattform, Lieferdienste,
die Dienstevermittler, die haben da nichts zu suchen. Wir haben ein bewährtes System der Ausbildung, den dreiseitigen Vertrag zwischen Auszubildenden, IHK für unsere Branche und den Betrieben. Und das wollen wir auch sicherstellen. Mehr haben da nicht, mehr Menschen haben da drin aus unserer Sicht überhaupt nichts zu suchen. Und dann ist auch klar, dass alles, was im Prinzip das Ausbildungsverhältnis begründet, auch verständlich rübergefragt werden muss und gerne auch in der Muttersprache der Betroffenen, wenn es noch Sprachdefizite gibt. Es ist einfach so, wenn diese Menschen hier hinkommen, müssen wir sie ein Stück weit an die Hand nehmen. Und das heißt, wir müssen uns auch die Ausbildungseignung angucken. Es gibt immer wieder Betriebe in unserer Branche. Ich rede jetzt nicht von den Betrieben, mit denen wir über die Berufsbildungsverbände Ausschüsse zusammensitzen oder bei unseren DEHOGA zusammensitzen, sondern die schwarzen Schafe, die auch ausbilden, ohne überhaupt Ausbilder zu haben. Das heißt, da müssen wir stärker sanktionieren, stärker hinten dran gehen. Dann glaube ich, dann könnten wir dieses Problem lösen, weil letzten Endes ist es eine tolle Möglichkeit, Menschen aus anderen Ländern eine Chance zu geben, hier hinzukommen, eine Ausbildung zu machen. Aber wenn es dazu führt, dass sie hier ausgebeutet werden und in der Illegalität verschwinden, was jetzt gerade flächendeckend passiert, dann haben wir ein richtiges gesamtgesellschaftliches Problem. Und diese Sache rollt gerade hier richtig auf uns zu an dieser Stelle. Und da sind wir uns bewusst, da kommt was auf uns hier zu gerade.
Stefan Zirke, reicht? Okay. Dann starten wir die nächste Frage mit Bündnis 90 Die Grünen, Stefan Schmidt.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, ich würde jetzt gern noch die Bundesregierung fragen. Jetzt ist Herr Ploss nicht da, aber ich bin sicher, Frau Kollmann kann da entsprechend einspringen. Wir haben jetzt gerade ein bisschen gehört, dass wir so ein Stück weit Stadt-Land-Gefälle haben, dass in städtischen Bereich die Betriebe meistens mehr Substanz haben, dass dort, wenn Schließungen stattfinden, so ist es meine Wahrnehmung, auch wieder eröffnet wird, also neue Betriebe nachkommen, während wir in ländlichen Regionen häufig das Problem haben, dass dann eben keine Nachfolge gibt oder tatsächlich die entsprechenden Einrichtungen wegfallen. Ich habe gestern bei einer Besprechung gehört, wenn ich in Berlin nach einer Küchenhilfe suche, kriege ich 50 Bewerbungen. Wenn ich im Landkreis oder im Umland nach einer Küchenhilfe suche, dann finde ich quasi niemanden. Wir haben also offensichtlich ein bisschen sehr unterschiedliche Herausforderungen zwischen Stadt und Land, und gleichzeitig haben wir Herausforderungen, die Stadt und Land gleichermaßen treffen. Stichwort Fach- und Arbeitskräftemangel, der schon angesprochen wurde. Deshalb würde mich jetzt interessieren, ob die Bundesregierung jetzt jenseits der Senkung der Umsatzsteuer, die ja, ich sag mal, eine Förderung für alle ist, auch für Systemgastronomie beispielsweise ist, also mit der Gießkanne über alle wirken soll, ob sie da auch gezielte Maßnahmen plant, insbesondere zum Gewinn von Arbeits- und Fachkräften und gezielt, um ländliche Regionen unterstützen zu können.
Liebe Frau Dr. Kollmann, Sie haben das Wort.
Herr Schmidt, das war so eine Riesenfrage, die ich in dieser Breite wahrscheinlich gar nicht beantworten kann. Aber Sie alle haben den Koalitionsvertrag gelesen. Es gibt dort ein breites Maßnahmenbündel, gerade für den Gastrobereich, mit dem eben auch der Bereich Arbeitskräftesicherung und Ähnliches gestärkt werden soll. Das soll natürlich irgendwie möglichst schnell umgesetzt werden. Bei dieser Frage, wie kann der Bund jetzt irgendwie dieses Gefälle Stadt-Land beeinflussen, da würde ich, glaube ich, doch eher auf die Länder verweisen, die da, glaube ich, näher dran sind als wir.
Gut.
Ja, hilft das weiter?
Ist auch eine Antwort. Ich würde es zwar anders beurteilen, glaube ich, aus politischer Perspektive, als es die Bundesregierung aktuell tut. Nichtsdestoweniger ist es natürlich eine berechtigte Aussage. Ich würde dann meine Frage noch mal in Richtung Frau Langenmeier weitergeben, vielleicht auch gezielt mit der Frage, wie es aus Ihrer Perspektive aussieht, wie man gezielter quasi einzelnen Betrieben entgegenkommen kann, wie man die vielleicht ein bisschen gezielter unterstützen kann. Sie haben es ja angesprochen, über 3,5 Milliarden Euro würde die Umsatzsteuerermäßigung für die Speisegastronomie kosten und würde gewissermaßen über alle wirken. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass es einige Betriebe gibt, so ist meine Wahrnehmung, die diese Unterstützung oder die eine Form von Entlastung viel dringlicher nötig hätten als andere.
Liebe Frau Langmeier, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Ich fürchte, die ganz einfache, klare Antwort gibt es nicht, weil ich hatte es ja vorhin schon kurz ausgeführt, wir einfach sehen, dass diese Probleme ein Zeichen eines langfristigen Strukturwandels sind und Strukturwandel sind immer schmerzhaft und wir wissen nicht so ganz, wie das Ende aussieht. Das macht es sehr schwierig, hier jetzt eine staatliche Maßnahme zu finden, wie man irgendwie gezielt diese Gelder bei den richtigen Gaststätten ankommen lässt. Am Ende müsste man Maßnahmen finden, die wirklich zu gleichwertigen, gleich attraktiven Lebensverhältnissen in ländlichen Räumen und in den Großstädten führen. Das ist schwierig. Ne? Das ist kein Problem, was wir jetzt hier, glaube ich, in den 1,25 Minuten lösen können. Ich glaube, da braucht es grundlegendere Überlegungen und dass eine Mehrwertsteuersenkung wird den Strukturwandel nicht aufheben. Eher noch, das hatte ich an meiner Stellungnahme schon angedeutet, verstärkt es diese Unterschiede noch, weil die Förderung damit umsatzabhängig ist und die umsatzstarken Restaurants sind andere, sind nicht die ländlichen Gaststätten, die wir, an die Sie jetzt auch gedacht haben. Also ich fürchte, ich kann jetzt auch keine ganz zielgerichtete Maßnahme da empfehlen.
Vielen Dank. Dann würde ich vielleicht noch eine kurze Frage an Herrn Baumeister nachschieben. Wenn es um das Thema Arbeits- und Fachkräftezuwanderung insbesondere geht, dann erlebe ich die Bundesregierung jetzt eher auf Stopp. Alles, was mit Migration zu tun hat, wird eigentlich als Pfui abgelehnt, weil es häufig die Arbeitsmigration mit humanitärer Unterstützung, glaube ich, verwechselt wird, aber das ist jetzt meine politische Einschätzung. Wie würden Sie es beurteilen, das Thema Arbeits- und Fachkräftezuwanderung, ich sage mal Halbierung der Westbalkanregel, dass da weniger Arbeitskräfte kommen sollen, was hat das für Auswirkungen für die Gastronomie?
Also ich hatte ja schon eingangs eben gesagt, dass wir unsere Branche von jeher eine bunte Branche ist. Das merken Sie an den Restaurants, wenn Sie essen gehen. Es gibt nicht das deutsche Gastgewerbe, sondern das Gastgewerbe in Deutschland ist international breit aufgestellt und lebt von den Einflüssen, die zu uns kommen. Und ganz ehrlich, wer da eine Bremse reinlegen will, nein, das funktioniert so nicht. Und ich denke, hier ist ein anderer Aspekt tatsächlich gemeint. Und das hoffe ich auch zumindest. Ich hatte eben schon gesagt, wenn wir Einwanderung brauchen, um Menschen hier auszubilden, um hier hinzuholen, damit sie eine gute Ausbildung kriegen, dann muss das gesichert sein, dass die Standards hier alle eingehalten werden, zu 100%, dass die Menschen nicht ausgebeutet werden. Und Gleiches möchte ich aber auch, dass das weiterhin auch möglich ist. Dass das Menschen, die hier hinkommen und die hier von... So, Entschuldigung, jetzt. Ich überziehe gerade.
Genau, jetzt war ich aber großzügig genug, weil Sie hätten nur noch zwei Sekunden gehabt. Ja, aber wir haben vorher ein paar Sekunden gespart.
Das ist der Gleitsichtbrille geschuldet.
Alles gut. So, die letzte in unserer zweiten Runde ist die Frau Genburg für die Linke. Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde ganz gerne noch mal anschließen, auch an die Ausführungen von Ihnen, Herrn Plasch, die Frage, was ist eigentlich das Gastgewerbe und was ist eigentlich sozusagen, welche Stätten der Gastlichkeit werden hier eigentlich sozusagen mit gemeint? Insofern würde ich gerne darauf aufsetzen, was Sie ausgeführt haben, noch mal nachfragen, welche anderen Möglichkeiten Entlastung liegen denn im Raum? Sie wissen, wir sind die Partei der Mieterinnen und Mieter, also auch der Gewerbemieterin und Gewerbemieter. Und insofern interessiert mich schon, die Gewerbemieten sind ja auch ein großes Thema, nicht nur in Berlin, auch in anderen Großstädten. Inwiefern zum Beispiel auch das Thema der Gewerbemieten eine Entlastung darstellen könnte für die Gewerbe, also die Gewerbe im Kulturstättenbereich, im Clubkulturbereich. Und ich würde von Frau Hartges ganz gerne auch noch ganz kurz wissen, ob Sie denn dem Plädoyer von Herrn Plasch folgen und sagen, die Clubs müssten eigentlich mit in diese Diskussion über das Gastgewerbe einbezogen werden.
Herr Plasch, Sie haben das Wort.
Ja, also erstmal wollte ich vielleicht auch noch mal herausstellen, dass Leute, die eben Tourismus betreiben, beziehungsweise Gäste dieser Stadt sind, die kommen natürlich hierher, gehen in den Club. Also wir haben wirklich Gäste aus der ganzen Welt. Und das jedes Wochenende, viele tausend. Und ja, Technokultur ist international sehr, sehr attraktiv für junge Menschen, aber auch Leute, die langsam schon auch Familie haben. Und diese Menschen gehen natürlich auch in andere Etablissements. Sie gehen in Museen, sie gehen in Opern. Das kenne ich selbst von mir auch. Wenn ich in eine fremde Stadt gehe, dort auf Veranstaltungen gehe, dann gehe ich da auch woanders hin. Die Pandemie ist sicherlich eine Zäsur gewesen und nur alles erholt sich nur sehr mühsam. Tatsächlich hat man es als Betrieb immer noch in den Büchern und es ist beschwerlich, dort auch wieder rauszukommen. Eine Befragung der Clubkommission hat ergeben, dass 46% der Betriebe, die wir vertreten, über eine Aufgabe nachdenken. Das wäre fatal auch für den gesellschaftlichen Diskurs, weil letztendlich ein Club ist in erster Linie erstmal hat Musik als Hauptmagnet und Kernpunkt und nicht die politische Einstellung. Das heißt also, es ist ein Ort für Austausch, wo Leute eben aus verschiedenen Schichten und aus verschiedenen oder mit verschiedenen politischen Ansichten zusammenkommen, sich austauschen. Es ist ein Ort, wo soziale Kompetenz, wo auch Diskussionsfähigkeiten geübt werden von älteren sowie von jüngeren Menschen. Gewerbemieten ist ein großes Thema, selbstverständlich. Es ist sehr, sehr schwer für kulturell geprägte Betriebe oder Gastronomiebetriebe immer auch mit Biomärkten oder Ähnlichem zu konkurrieren. Das heißt, der Anteil der Miete ist relativ hoch im Umsatzgefüge. Hinzu kommen die anderen Faktoren, die ich bereits schon genannt hatte. Und das macht es eben schwer, hier auch wirklich zu überleben. Hinzu kommen natürlich dann gewisse Sicherheiten, Perspektive etc. etc. Also Gewerbemieten ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt, da man hier als Betrieb in der Regel ausgeliefert ist gegenüber dann eben den Eigentümern und Eigentümerinnen.
Frau Hartges, Sie ergänzen?
Ja, herzlichen Dank für Ihre Frage. Ja, natürlich sind die Clubs bei uns willkommen und nicht nur das. Es gibt auch viele Clubs, die heute schon Mitglied sind bei uns, also die Clubs und Diskotheken. Und wir haben vielleicht noch Luft nach oben, wenn es um Synergien geht. Aber herzliche Einladung, unsere Tür ist immer offen. Und wir haben eine sehr agile Abteilung Diskotheken im Bundesverband der Diskotheken. Wir kümmern uns um die Themen Sperrzeitenregelung, Zufahrtmöglichkeiten, ja, und auch im politischen Raum natürlich hier um Themen, also in den Ländern. Teilweise gibt es regelmäßige Videocalls, Treffen der Nachtgastronomie insgesamt. Also da haben wir gemeinsame Ziele. Und da geht es auch nicht darum, ist der Club elitärer oder die Disco? Nein, also es ist einfach Musik, die dort stattfindet, die Menschen erfreut, über alle Kulturkreise hinweg, politische Auffassungen. Also Diskotheken und Clubs haben beide ihre Daseinsberechtigung. Die Grenzziehung ist übrigens oft sehr, sehr schwer. Also lassen Sie uns da mal miteinander intensiver ins Gespräch kommen. Ich habe ja vor vielen Jahren auch schon mit Ihren Vorgängern da intensive Gespräche gehabt. Und ich glaube, gemeinsam können wir da mehr rocken, auch beim Thema Urheberrecht, wenn es hier um GEMA-Gebühren und andere Verwertungsgesellschaften geht. Also da sind ganz viele gemeinsame Themen da. Gemeinsam sind wir stark, in dem Sinne klares Angebot. Und würde mich sehr freuen, wenn wir da zeitnah einen intensiven Dialog treten.
Ja, herzlichen Dank.
Frau Genburg, Ergänzung? Dann sage ich ganz herzlichen Dank und möchte im Namen des Ausschusses eine ganz herzliche Entschuldigung in den digitalen Raum schicken. Lieber Herr Professor Schneider, aufgrund von Zeitablauf konnten nicht alle Fragen bei allen Fraktionen gestellt werden. Und so sind Sie nun leider überhaupt nicht zum Zuge gekommen. Das tut mir sehr leid, aber ich freue mich trotzdem und ich hoffe, es war auch für Sie eine interessante Ausschusssitzung und eine interessante Anhörung.
Es war interessant. Ich hätte noch andere Punkte ins Spiel gebracht, aber es sollte nicht sein. Ich verstehe das.
Wir kommen gerne sonst noch mal auf Sie zurück. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Herzlichen Dank und in den digitalen Raum schon mal alles, alles Gute. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, hier heute mitzuwirken.
Gern geschehen.
Ich will auch hier unseren Sachverständigen ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Und ich will an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass wir eine Sachverständige heute wahrscheinlich zum letzten Mal hier bei uns gehabt haben. Die Hauptgeschäftsführerin des DEHOGA wird nämlich zum Ende des Jahres ausscheiden. Liebe Frau Hartges, herzlichen Dank für die vielen sachkundigen Beiträge in den letzten Jahren. Sie waren mehrfach hier. Und es war immer eine verlässliche Zusammenarbeit. An dieser Stelle möchte ich aus dem Ausschuss heraus einmal ganz herzlich Danke sagen. Ja.
Ja, was sagen?
Aber klar.
Gut, dann möchte ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken, dass Sie sich für den Tourismus in all seinen Facetten, und der ist ja wirklich sehr groß, der Tourismus, gibt viele Leistungsträger in der Tourismuswirtschaft, und ich bin sehr dankbar, dass es diesen Tourismusausschuss gibt, dass es Menschen gibt, die sich für die Weiterentwicklung dieses systemrelevanten Zweiges und ihrer Leistungsträger interessieren, sich dafür einsetzen, natürlich hin und wieder auch mal kontrovers diskutieren, aber nein, es hat immer Freude gemacht und ich weiß Ihren politischen Einsatz sehr zu schätzen. Vielen herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank. So, damit schließe ich den öffentlichen Teil heute Nachmittag und wünsche auch unseren Gästen noch einen weiteren schönen Nachmittag. Ich hoffe, auch Ihnen hat unsere Anhörung gefallen und war noch für die Erkenntniserweiterung eine gute Stunde. Vielen Dank auch an Sie fürs Interesse und alles Gute. Und wir machen dann gleich in einigen Minuten mit dem nicht öffentlichen Teil weiter. Okay.